Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Silvia Engels. Guten Abend. Folgende Themen. Kein Gratis-Schnelltest für alle ab 1. März. Gesundheitsminister Spahn steht in der Kritik. Keine einheitliche Bilanz. Bauminister Seehofer lobt die eigene Wohnungspolitik. Die Opposition sieht sie als ungenügend an. Und keine Entwarnung für die Truppe. Die Wehrbeauftragte Högel muss bei ihrem ersten Bericht mehr rechtsextremistische Verdachtsfälle melden. Die Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr befasst sich mit der Frage, ob mehr juristische Klimaklagen auch zu mehr Klimaschutz führen. Auch heute konnte das Robert-Koch-Institut kein weiteres Absinken der Corona-Neuinfektionszahlen melden. Die Seitwärtsbewegung setzt sich fort. Das kann damit zusammenhängen, dass sich die zuerst in Großbritannien gefundene und wahrscheinlich ansteckendere Mutation B.1.1.7 auch in Deutschland weiter ausbreitet. Der Laborverband Akkreditierte Labore in der Medizin, kurz ALM, sieht deren Anteil nach Stichprobenauswertungen bei mittlerweile 30%. Bundeskanzlerin Merkel sprach in ihrer Fraktion offenbar davon, nun in der dritten Welle zu sein. Und das alles erhöht das Spannungsverhältnis für die Politik zwischen Gesundheitsschutz einerseits und Öffnungsdruck andererseits. Stefan Detjen.
Die Politik steht erkennbar unter dem Druck, Öffnungsperspektiven aufzuzeigen. Gestern, so wird aus einer Videokonferenz der CDU-Spitze berichtet, habe auch die Bundeskanzlerin sich darauf eingelassen, über Stufenpläne zur Rückkehr in eine neue Normalität zu sprechen.
Wir brauchen neue Wege im Umgang mit der Pandemie,
schildert auch der CDU-Vorsitzende und nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet den politischen Stimmungswandel.
Wer im Moment die Entwicklung erlebt, auch in der bundesweiten Diskussion, auch unter den Chefs der Staatskanzleien mit dem Chef des Kanzleramtes, erkennt, dass genau dieser Weg jetzt einer ist, über den nachgedacht wird. Wie kann man öffnen und was braucht man an Schutzmechanismen?
Öffnungen seien zurzeit indes nur möglich, um schwere Schäden abzuwenden, dämpft der wahrscheinliche Unionskanzlerkandidat zugleich Hoffnungen auf schnelle Öffnungen. Ein wesentlicher Baustein aller Strategien müssten breit verfügbare Schnelltests sein, erklärt Laschet. Erst gestern Abend aber hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn seine Pläne für eine Einführung von kostenfreien Tests zum 1. März auf Druck des Kanzleramts zurückziehen müssen. Angeblich waren Angela Merkel und Kanzleramtschef Braun mit dem Stand der nötigen Vorbereitungen unzufrieden. Die Schnellteststrategie soll nun zunächst bei der nächsten Bund-Länder-Besprechung am 3. März abgestimmt werden. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, SPD, kritisiert im ZDF den Bundesgesundheitsminister.
Es ist jetzt zum wiederholten Mal so, dass von Seiten des Bundesgesundheitsministers Dinge angekündigt wurden, die dann so oder zumindest so schnell nicht kommen.
Jens Spahn hatte am vergangenen Freitag die baldige Einführung von Schnelltests in Aussicht gestellt. Zugleich habe er bereits hinzugefügt,
ob es zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort im März an jedem Tag immer von allem ausreichend gibt, das kann ich nicht garantieren. Gibt es generell genügend Schnelltests? Ja.
Für Diskussionen sorgen auch die Veränderungen der Priorisierung bei den Impfungen. Lehrer und Kita-Personal sollen schneller an die Reihe kommen. Geht deren Bevorzugung nun auf Kosten von Schutzbedürftigen der jetzigen Impfgruppe 2, also Senioren zwischen 70 und 80, Menschen mit schweren Erkrankungen, Polizei und Sicherheitskräften, wird die Vorsitzende des Nationalen Ethikrats Alena Buixer morgen im Deutschlandfunk gefragt.
Das Verändern der Priorisierung bedeutet ein wenig, dass man das Prinzip hinter dieser Priorisierung aufgibt, jedenfalls an dieser Stelle. Und da reden wir tatsächlich ja von Patientinnen und Patienten, die aktiv in der Chemotherapie sind oder von Menschen, die in Arztpraxen arbeiten. Und das, muss ich Ihnen offen sagen, macht mir Bauchschmerzen.
Berlins regierender Bürgermeister Müller hält entgegen, dass es nicht zu einer Benachteiligung von besonders vulnerablen Gruppen zugunsten von Lehrern und Erziehern komme. Und Müller beobachtet auch:
Einige waren sehr zögerlich in der Nachfrage, obwohl sie die Angebote haben. Und ich habe das ganz eindeutig gesagt, ich werde nicht Impfstoff im Schrank liegen lassen, sondern dann natürlich auch sofort beginnen mit Lehrerinnen und Lehrern und Erzieherinnen und Erziehern. Und nun, glücklicherweise, geht das auch einher mit immer mehr Impfstofflieferungen. Insofern können wir parallel sehr viele Gruppen jetzt sehr gut bedienen.
Zunehmend verschiebt sich die Diskussion über die Impfungen von der Klage über mangelnden Impfstoff zur Debatte über die Organisation von Massenimpfungen mit immer mehr verfügbaren Vakzinen. Der Verband von IT- und Telekommunikationsunternehmen Bitkom zeichnet in einer heute veröffentlichten Studie ein ernüchterndes Bild der Kommunikation und Datenverarbeitung durch die Impfzentren.
Es gibt anscheinend keinen zentralen bundesweiten Überblick darüber, wie viele Menschen in den kommenden Wochen und Monaten einen Impftermin haben. Und da bekommt man wirklich das Gefühl, als wäre im Windflug durch das Impfmanagement.
Beklagt Bitkom-Präsident Achim Berg. Bund, Länder und Kommunen bereiten sich derweil auf eine massive Ausweitung ihrer Impfkapazitäten vor. Jeder, der impfen kann, soll impfen. Armin Laschet und sein Gesundheitsminister gehen dazu in Düsseldorf auch auf Wirtschaft und Industrie zu.
Ich habe gestern ein Gespräch mit dem BDI gehabt, mit dem Präsidium. Auch die Betriebsärzte brauchen. Damit sind sie ganz weit in die Betriebe hinein. Also wir brauchen Hausärzte, Betriebsärzte und nach Vorstellung von Karl-Josef Laumann und mir auch Zahnärzte. Sind auch potenziell Menschen, die impfen können.
In den kommenden Wochen soll sich die Menge verfügbarer Impfstoffe vervielfachen. Die Logistik von Bund, Ländern und Kommunen wird dann noch einmal neu und anders als bisher auf die Probe gestellt.
Stefan Detjen, und wir bleiben beim Thema. Nach wie vor legt die Bundesregierung bei ihrer Pandemiebekämpfung ja einen Schwerpunkt darauf, das Hereintragen von ansteckenderen Virusmutationen, soweit es geht, zu verhindern. Am Mittag hat die Bundesregierung deshalb beschlossen, die strengen Grenzkontrollen zu Tschechien und dem österreichischen Bundesland Tirol um 8 Tage zu verlängern. Sehr zum Unwillen der EU-Kommission, die dazu nun eine Begründung verlangt. Das war auch Thema der EU-Europaminister Peter Kapern hat zugehört.
Nach den Beratungen der Europaminister erinnerte Kommissionsvizepräsident Maroš Šefčovič noch einmal an die gemeinsame Geschäftsgrundlage in der Corona-Pandemie, an das, was alle Staats- und Regierungschefs gemeinsam erst vor wenigen Wochen beschlossen haben.
It may be necessary to put in place certain restrictions that affect free movement, but we should also remember coordinated solutions that are not discriminatory and proportionate.
Durchaus möglich, dass in der Pandemie Maßnahmen nötig sind, die die freie Bewegung einschränken. Aber diese koordinierten Maßnahmen, so Šefčovič weiter, müssen angemessen und nicht diskriminierend sein. Und gegen diese Kriterien haben 6 Mitgliedstaaten der EU nach Ansicht der Kommission verstoßen. Alle 6 erhielten deshalb gestern Post aus Brüssel mit der Aufforderung, binnen 10 Werktagen Stellung zu beziehen. Doch so viel Zeit benötigte Staatsminister Michael Roth gar nicht.
Ich weise erst einmal den Vorwurf zurück, dass wir uns nicht an EU-Recht gehalten haben,
sagte er am Vormittag kurz vor der Videokonferenz mit seinen Amtskollegen. Die EU-Kommission kritisiert in ihrem Schreiben die rigiden Einreisebeschränkungen, die bei den von Deutschland verhängten Grenzkontrollen an der tschechischen und an der Tiroler Grenze durchgesetzt werden. Nur noch deutsche Staatsangehörige oder Ausländer mit Wohnsitz in Deutschland dürfen einreisen. Für Lkw-Fahrer und Berufspendler gibt es eng gefasste Ausnahmen, und zwar zu eng gefasste Ausnahmen nach Ansicht der EU-Kommission. So müssen Lkw-Fahrer selbst dann negative Corona-Tests vorweisen, wenn sie ein sogenanntes Hochrisikogebiet nur durchquert haben. Und das, obwohl die Staats- und Regierungschefs erst kürzlich etwas anderes beschlossen hätten.
Transport workers should not be required to quarantine. And in addition, this should be the absolute exception.
Lkw-Fahrern soll keine Quarantänepflicht auferlegt werden und außerdem sollen für sie Corona-Tests nur die Ausnahme sein, so der Vizepräsident der EU-Kommission. Die Antwort auf die Einwände der EU-Kommission hatten aber bereits zuvor 2 deutsche Minister gegeben. Zum einen Innenminister Seehofer, der die Dauer der Grenzkontrollen um 8 Tage verlängerte, und zum anderen Staatsminister Michael Roth, der die von Brüssel kritisierten Maßnahmen noch einmal rechtfertigte.
Wir stehen in der Verpflichtung, gegenüber einer Virusmutation so aufzutreten, dass der Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger oberste Priorität genießt.
Diese Prämisse, nämlich dass es um den Schutz vor einer Virusmutation geht, die will die EU-Kommission allerdings nicht gelten lassen. Sie verweist auf Daten der Europäischen Gesundheitsbehörde ECDC, wonach in Tschechien und in der Slowakei bislang nur wenige Fälle der sogenannten britischen Virusvariante entdeckt worden seien. In der Sache also Unversöhnlichkeit. Dennoch versuchten beide Seiten, den Streit nicht eskalieren zu lassen. Nur so lange wie unbedingt nötig sollen die Grenzkontrollen dauern, betonte Michael Roth. Und EU-Kommissar Margrethe Skinas bestritt sogar, dass es überhaupt einen Konflikt gebe. Die Kommission verstehe, dass Deutschland versuche, seine Bevölkerung zu schützen, so Skinas. Und er sei sicher, dass eine Art gemeinsames Verständnis entstehen werde. Dann allerdings fragt sich, warum die Kommission überhaupt den Beschwerdebrief nach Berlin geschickt hat.
Peter Kapern aus Brüssel. Der oder die Wehrbeauftragte wird vom Bundestag gewählt und legt Jahr für Jahr einen Bericht über den Zustand der Bundeswehr vor. Heute Vormittag tat das erstmalig Eva Högel. Seit letztem Jahr ist sie Wehrbeauftragte. Lob gab es für die Truppe und die bekannte Klage über Ausstattungsmängel. Daneben musste die SPD-Politikerin aber auch melden, dass die Zahl rechtsextremistischer Verdachtsfälle im vergangenen Jahr auf 477 gestiegen sei. Über 100 mehr als im Jahr zuvor. Klaus Remme.
Ein Jahresbericht mit besonderen Vorzeichen. Eva Högel trat ihr Amt Ende Mai des vergangenen Jahres an. Sie musste sich gründlich einarbeiten, denn anders als ihr Amtsvorgänger hatte Högel keine Vorkenntnisse als Verteidigungspolitikerin. Corona machte diese Herausforderung nicht einfacher. Natürlich besuchte Högel viele Standorte in Deutschland, doch Besuche bei Soldatinnen und Soldaten im Ausland waren nicht möglich. Der Pandemie sind dann auch gleich die ersten Seiten des 140 Seiten starken Berichts gewidmet. Es sei gelungen, so die Wehrbeauftragte, die Einsatzbereitschaft unter schwierigen Bedingungen aufrechtzuerhalten.
Wir können alle sehr stolz und dankbar sein, dass Soldatinnen und Soldaten so tatkräftig unterstützt haben. Und ehrlich gesagt, die Truppe hat auch gezeigt, was sie kann.
Es ist der 62. Wehrbericht. Für Eva Högel eine Premiere. Doch gerade wenn es um die Rahmenbedingungen geht, klingt sie in der Bilanz wie ihre Amtsvorgänger. Zu wenig Material, zu wenig Personal, zu viel Bürokratie.
Kälteanzüge, Gehörschutz, Helme, Rucksäcke, das sind die bekannten Ärgernisse. Und auch beim großen Gerät, Fahrzeuge, Hubschrauber, Schiffe, Werkzeug fehlt, ist nicht einsatzbereit. Das muss besser werden, das darf so nicht bleiben.
Es liege nicht allein am Geld, die Mittel müssten auch in der Truppe ankommen, so Högel. Gleichzeitig plädierte sie für eine weitere Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Die Zahl der im vergangenen Jahr erfassten Vorgänge liegt mit 3.907 etwa auf dem Niveau der letzten drei Jahre. Ausführlich befasste sich Eva Högel mit rechtsextremen Tendenzen im Kommando Spezialkräfte. Das Vertrauen in die Bundeswehr-Eliteeinheit sei nachhaltig erschüttert. Es könne jedoch keinen Generalverdacht geben. Ausführlich wurde sie bei der Vorstellung ihres Berichts nach den aktuellen Schlagzeilen rund um eine Munitionsamnestie gefragt. Berichten zufolge soll der KSK-Kommandeur seinen Soldaten angeboten haben, widerrechtlich einbehaltene Munition gegen Straffreiheit abzugeben. Die Wehrbeauftragte hatte das KSK in den vergangenen Monaten mehrfach besucht.
Er und seine Führungsriege haben mir berichtet, und das auch mehrfach, dass das Thema Munition ein wesentlicher Teil der Aufklärungsarbeit ist. Das Thema Amnestie, diese ganze Aktion, ist niemals angesprochen worden.
Högel forderte eine lückenlose Aufklärung der Vorwürfe. Das Ganze schade den Reformbemühungen im KSK insgesamt.
Dieser ganze Prozess von Aufklärung und Reform wird jetzt natürlich auch erheblich in Frage gestellt. Man bekommt Zweifel dadurch, dass jetzt plötzlich diese Amnestieaktion bekannt wird.
Auch auf das in der Koalition umstrittene Thema bewaffnete Drohnen ging die Wehrbeauftragte ein. Eine Beschaffung noch vor der Bundestagswahl scheiterte am mehrheitlichen Widerstand ihrer eigenen Partei, der SPD.
Ich halte das für den Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten, für ihre Sicherheit, für absolut erforderlich, dass die Bundeswehr mit dieser Fähigkeit ausgestattet wird. Und ich bedauere natürlich, dass die SPD sich entschieden hat, noch weiter zu diskutieren und die Entscheidung im Moment noch nicht zu treffen im Deutschen Bundestag.
Der Bundestag könnte durch entsprechende Mandate für den Einsatz bewaffneter Drohnen auch international Standards für andere setzen, ergänzte Eva Högel.
Klaus Remme und dazu auch sein Kommentar ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Zu wenig bezahlbarer Wohnraum gerade in Ballungsgebieten. Das ist in Deutschland seit Jahren ein drängendes Problem. Im September 2018 rief die Bundesregierung deshalb eine sogenannte Wohnraumoffensive ins Leben. In der laufenden Legislaturperiode sollten 1,5 Millionen neue Wohnungen gebaut werden, so das Vorhaben. Heute zog Bundesbauminister Seehofer Bilanz. Gudula Geuter.
In einem Punkt zumindest sind sich die Bundesregierung und ihre Befürworter mit den Kritikern einig.
Dass diese Aufgabe eine permanente bleibt, dass wir da nicht am Ende sind, sondern mittendrin.
Naja, es kann ja nur ein erster Schritt sein.
So formulieren es Bundeskanzlerin Angela Merkel und SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Denn auch nach der Zwischenbilanz zu den Ergebnissen des Wohngipfels bleibt die Situation höchst angespannt. Die Fraktionschefin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, formuliert das als Vorwurf.
Wir haben auf der einen Seite einen wahnsinnigen Mangel an Wohnraum in der Stadt und auf der anderen Seite haben wir viel Leerstand in ländlichen Räumen, in Ortskern.
Die Bundesregierung dagegen lobt das Erreichte. Bundesbauminister Horst Seehofer.
Diese 300.000 Wohnungen, die trotz Pandemie gebaut wurden, das ist der höchste Stand seit 20 Jahren. auch wenn es immer wieder Verbände gibt, die Vergnügen darin haben, das in Frage zu stellen. Wir werden in dieser Legislatur das von uns selbst gesetzte Ziel, 1,5 Millionen Wohnungen zu bauen, werden wir erreichen. Entweder, dass die Baumaßnahmen fertiggestellt sind oder im Laufe dieses Jahres auf den Weg gebracht werden.
An diesem auf den Weg gebracht stören sich Kritiker. Im Rohbau und auf einer Baugenehmigung kann keiner wohnen, ätzt die IG Bau. Seehofers Ministerium dagegen zählt die Impulse für den Wohnungsbau und für bezahlbares Wohnen auf. Viele treffen auf Kritik, mal von Seiten der Bauwirtschaft, mal von Mieterseite. Im Deutschlandfunk sagt Andreas Mattner, Präsident des Zentralen Immobilienausschusses, über ein erweitertes kommunales Vorkaufsrecht.
Das bedeutet, dass die Risiken enorm groß sind. Wenn ein solches Vorkaufsrecht droht, dann geht das Projekt kaputt, dann will keiner bauen.
Die Regierung streicht Maßnahmen von Baukindergeld über Städtebauförderung zu einem Wohngeld heraus, das nicht nur zweimal in der Legislaturperiode erhöht wurde, sondern das in Zukunft auch automatisch steigt. Das Grundgesetz wurde eigens geändert, um Bundeszuschüsse für den sozialen Wohnungsbau zu ermöglichen. Mit 115.000 geförderten Sozialwohnungen würden es mehr denn je, sagt Seehofer voraus. Mieterbund und Teile der Opposition finden das viel zu wenig.
Hier lebt die Bundesregierung offenbar in einer Parallelwelt, wenn sie sagen, dass die Wohnraumoffensive irgendwie erfolgreich war.
Schimpft die Fraktionschefin der Linken, Amira Mohammed Ali. Tatsächlich sinkt die Zahl der Sozialwohnungen rasant. 43.000, die jährlich aus der Sozialbindung herausfallen, stehen 25.000 neu gebaute gegenüber, wie der Bauminister selbst vorrechnet. Also betont Bundesfinanzminister Olaf Scholz:
Wenn man genügend Sozialwohnungen haben will, muss man genügend bauen. Deshalb habe ich gesagt, das nächste Ziel müssen 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr sein, das wir erreichen müssen, indem wir kontinuierlich weitermachen. Das Zweite ist, dass wir sicherstellen, dass es langfristige Bindungen gibt. Das Dritte ist, wir müssen dafür sorgen, dass es einen großen Anteil genossenschaftlichen und kommunalen Wohneigentums gibt.
Wir müssen hier noch anziehen, verspricht der SPD-Kanzlerkandidat, der gleichzeitig die Mietpreisbremse verteidigt. Dagegen fällt das Urteil von Kai Warnecke, dem Präsidenten von Haus und Grund, vernichtend aus zu diesen und anderen Gesetzen.
Erstens sind sie eine reine Verwaltung des Wohnraummangels, den wir in den Hotspots in Deutschland haben. Und zweitens sind sie keine Ermunterung zum Neubau von Eigenheimen oder zum Neubau von Mietwohnungen.
Und auch hier beklagen andere wiederum, es sei nicht genug geschehen. Grüne und Linke sind unter denen, die einen Mietenstopp fordern.
Gudula Geuter. In gut 7 Monaten ist Bundestagswahl und manche Partei tut sich schwer, Spitzenkandidatinnen oder Kandidaten aufzustellen. Nicht nur bei der Union und den Grünen ist die Spitzenposition noch unbesetzt, auch in der AfD ist diese Rolle unklar. Und dort wachsen dazu die parteiinternen Spannungen, meldet Nadine Lindner.
Der Start der AfD ins Wahljahr bleibt schwierig. Nun gibt es neuen Streit und die Partei könnte ohne Spitzenkandidaten in den Wahlkampf starten. Bei einer Sitzung des Bundesvorstands am Montagvormittag hatte es eine Mehrheit abgelehnt, beim nächsten Parteitag Mitte April in Dresden einen Spitzenkandidaten oder ein Spitzenduo zu wählen. Dieser Punkt steht nun nicht mehr auf der Tagesordnung des Parteitreffens. Der Vorstoß, vorerst ohne Spitzenkandidaten zu starten, geht auf Parteichef Jörg Meuthen zurück. Er will offenbar damit Rivalin Alice Weidel verhindern. Co-Parteichef Tino Chrupalla kritisierte Meuthens Plan umgehend. Das Vertrauensverhältnis zwischen den beiden Parteichefs gilt mittlerweile als komplett zerstört. Die Partei trägt schon länger heftige Richtungskämpfe aus, wie zum Beispiel beim Umgang mit Rechtsaußen Andreas Kalbitz oder in den Redeschlachten beim letzten Parteitag in Kalkar. Der Parteitag in Dresden könnte ähnlich konfliktträchtig werden, denn der Streit um die Spitzenposten wird die größte Oppositionspartei noch länger beschäftigen. Heute kündigte die Fraktionsspitze Widerstand gegen Meuthens Pläne an. Alice Weidel und Alexander Gauland wollen die Vorstandsbeschlüsse kippen.
Ich halte das, und das sage ich ganz offen, für einen schwerwiegenden Fehler. Und ich kann einfach nur hoffen, dass das in den nächsten Wochen auch dementsprechend korrigiert wird.
Ich hoffe auch, der Parteitag nimmt sich dessen an.
Alice Weidel und Tino Chrupalla wird nachgesagt, selbst als Spitzenduo antreten zu wollen. Beide zählen zu den Unterstützern des Flügels bzw. Ex-Flügels. Weidel wollte sich heute auf Nachfrage nicht zu ihren Plänen äußern. Der Start ins Wahljahr verläuft zäh, auch bei den Landtagswahlen. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz liegen die Umfragewerte derzeit deutlich unter den Ergebnissen von 2016. Zudem werden Wahlkämpfer der Partei teils gewaltsam angegriffen. Außerdem finden die Oppositionsführer im Bundestag kein überzeugendes Konzept in der Corona-Politik, das über Fundamentalkritik hinausgeht. Fraktionschef Gauland scheute heute zum Beispiel beim Thema Impfpriorisierung für Lehrer eine Festlegung.
Ich habe dazu keine Meinung, weil ich nicht bereit bin, sozusagen es mit anderen Gruppen zu vergleichen.
Hinzu kommt die drohende Beobachtung der Gesamtpartei durch den Verfassungsschutz. Ende der vergangenen Woche musste die AfD eine juristische Teilniederlage einstecken, mit dem sie eine Entscheidung des Verfassungsschutzes verzögern wollte. Das ist ihr nicht gelungen. Dass die Partei bald komplett auf dem Radar des Verfassungsschutzes sein könnte, gilt als ein Grund für die derzeit sinkenden Mitgliederzahlen.
Nadine Lindner. Seit 1963 legt der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Jahr für Jahr ein Gutachten vor. Darin bewerten die Experten die Wirtschaftspolitik der Regierung. Die sogenannten fünf Weisen, sie werden vom Bundespräsident auf Vorschlag der Bundesregierung für 5 Jahre benannt. Wiederberufungen sind möglich. Eigentlich sollte das möglichst überparteilich geschehen und die Runde sollte verschiedene ökonomische Sichtweisen repräsentieren. Doch nun entzündet sich ausgerechnet am dienstältesten Wirtschaftsweisen Lars Feld ein veritabler Koalitionskrach. Theo Gers.
Es ist ein Indiz, dass im nächsten Wahlkampf die Auseinandersetzung auch und vor allem in der Wirtschaftspolitik gesucht wird. Union und SPD können sich nicht über eine Vertragsverlängerung für Professor Lars Feld, den Vorsitzenden des Sachverständigenrats, einigen. Der Ökonom aus Freiburg leitet das Beratergremium seit 2020, würde als Chef der sogenannten Fünf Weisen gerne auch weitermachen. Das aber scheitert an den Sozialdemokraten. Finanzminister Olaf Scholz, ganz kühl:
Zunächst mal ist es so, dass die Bundesregierung und auch der Sachverständigenrat in der Vergangenheit immer von dem Prinzip ausgegangen sind, dass so etwa nach 10 Jahren ein Amtswechsel stattfindet. Über die Frage einer Nachfolge hat sich die Bundesregierung bisher nicht verständigt.
Dieser Verständigungsversuch scheiterte gestern, wobei das formale Argument, ein Wechsel im Amt nach 10 Jahren, den tatsächlichen Konflikt nicht widerspiegelt. Lars Feld ist, und das hatten Parteivertreter zuletzt immer mal wieder fallen gelassen, den Sozialdemokraten zu wirtschaftsliberal, was wiederum ganz nach dem Geschmack der Union ist. Die aber scheiterte mit dem Versuch, die Amtszeit Felds, die Ende dieses Monats endet, noch einmal, es wäre das dritte Mal, um reguläre 5 Jahre zu verlängern. Entsprechend giftig reagierte am Vormittag der CDU-Vorsitzende Armin Laschet. Für ihn ist Feld einer der renommiertesten Wissenschaftler der sozialen Marktwirtschaft, so Laschet auf Twitter. Und dann, Zitat, der SPD-Finanzminister verhindert mit Arroganz und Ignoranz mitten in der Pandemie, dass er, gemeint ist Feld, im Sachverständigenrat weiterarbeiten kann. Gerade jetzt in der Krise wäre Sachverstand wichtiger denn je. Tatsächlich steht Lars Feld für eine ganz bestimmte Richtung des wirtschaftspolitischen Sachverstands. Beispielhaft zeigt sich dies bei der Schuldenbremse. Feld befürwortet, so wie CDU und CSU, diese Verschuldungsobergrenze aus Überzeugung, während Sozialdemokraten eben diese lockern, wenn nicht sogar abschaffen wollen. Feld als Vorsitzender des Sachverständigenrats passt also der Union durchaus ins wirtschaftspolitische Konzept, auch in Wahlkampfzeiten. Sozialdemokraten hingegen geht jemand wie Feld mit seinen dogmatischen Positionen, so die Finanzpolitikerin Chansel Kieseltepe, auf die Nerven. Das deutet auch Fraktionschef Rolf Mützenich an. Mützenich ist genervt über die Blockade mancher Gesetzesvorhaben durch die Union. Da blockiert die SPD eben einen Personalwunsch der Union.
Ich hoffe schon, dass wir in den nächsten Tagen auch mal wieder zu Verabredungen kommen, was diese Gesetzentwürfe betrifft. Und wenn die Union sich sehr stark auf Personal konzentriert, wird das, glaube ich, den Herausforderungen, die wir zurzeit haben, nicht gerecht. Wir haben eigene Überlegungen und mit Sicherheit gehen die nicht in Richtung der Union.
Für den Sachverständigenrat bedeutet dies, dass seine Mitglieder bis auf Weiteres zu viert weiterarbeiten müssen. Denn Union wie SPD sehen in der Personalie eine Richtungsentscheidung darüber, wie die neue Bundesregierung künftig in ihrer Wirtschafts- und Finanzpolitik beraten wird. Eine Einigung auf eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für Feld noch vor der Wahl ist deshalb unwahrscheinlich.
Theo Gers berichtete. 2-mal im Jahr kommen die katholischen Bischöfe in Deutschland zusammen, um in einer Vollversammlung ihren Kurs abzustecken. Diesmal tauschen sich die Geistlichen Corona-bedingt nur per Videokonferenz aus. Überschattet wird die Tagung von den Vorwürfen gegen den Kölner Erzbischof Wölki, Missbrauchsfälle in seinem Bistum vertuscht zu haben. Dazu drang bislang allerdings nichts aus der Versammlung. Dafür wurde eine wichtige Personalie bekannt. Wolfram Nagel stellt sie vor.
Sie habe einen langen Atem und sie sei Ausdauersportlerin. Das könne hilfreich bei ihrer zukünftigen Aufgabe als Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz sein. So stellte sich Beate Gilles nach ihrer Wahl vor.
Also ich bin eine selbstbewusste Frau und bin da schon als diese sehr, sehr lange in der katholischen Kirche unterwegs.
Die promovierte Theologin ist unverheiratet und kinderlos. Bisher arbeitete sie als Dezernentin für Kinder, Jugend und Familie im Bistum Limburg. Die künftige Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz setzt große Hoffnungen auf den Reformdialog in der katholischen Kirche, den synodalen Weg. Auch mit der Protestbewegung Maria 2.0, die mehr Rechte für Frauen in der Kirche fordert, fühlt sie sich eng verbunden.
Maria 2.0, das ist in der Mitte der Kirche. Das ist ganz zentral. Es sind die Frauen, die unsere Kirche tragen. Und von daher, glaube ich, bin ich an vielen von denen auch sehr nah dran.
Die Deutsche Bischofskonferenz will sich bei ihrer Frühjahrsvollversammlung auch mit der Frage der Kirchenaustritte beschäftigen. Deren Zahl erreichte 2019 einen Höchststand. Mehr als 270.000 Menschen hätten die katholische Kirche verlassen, bedauerte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Betzing.
Und das sind nicht Zahlen, sondern das sind Menschen, die ein Statement geben der Kirche, dass sie kaum mehr Berührung haben mit der Kirche oder dass sie mit einer Entwicklung der Kirche nicht einverstanden sind, die entweder genommen wird oder, viele sagen es uns ja, die seit Jahren und Jahrzehnten blockiert wird.
Die Gründe seien vielfältig, so Bischof Betzing. Bei der Ursachenforschung sollen auch Katholiken aus der ostdeutschen Diaspora helfen. Außerdem wollen die Bischöfe mit Menschen sprechen, die bereits ausgetreten sind.
Es ist nicht so sehr eine Frage der Erosion von Religiosität, von Glaube in einer säkularen Welt, sondern eher ein Problem der Institution Kirche und unserer Bindungskraft.
Auch im Erzbistum Köln schnellt die Zahl der Austritte derzeit in die Höhe. Der Grund ist die Weigerung des Kölner Kardinals Rainer Maria Wölki, ein Gutachten zum sexuellen Missbrauch in seinem Bistum zu veröffentlichen. Wölki gab stattdessen ein zweites Gutachten in Auftrag, das am 18. März bekannt gemacht werden soll. Der Schaden für die Kirche sei dennoch groß, ließ der Vorsitzende der Bischofskonferenz durchblicken.
Ich glaube, Kardinal Wölki, dass sein Aufklärungswille wirklich deutlich und klar ist. Die Unruhe, die entstanden ist, insofern das erste Gutachten zurückgehalten wird, die ist mir aber genauso verständlich und sie treibt mich auch.
Man müsse jetzt möglichst ohne Vorverurteilungen warten, bis das neue Gutachten zugänglich sei. Rücktritte von Verantwortlichen schloss der Vorsitzende der Bischofskonferenz nicht aus.
Es gibt rechtliche Kontexte und Voraussetzungen, Bedingungen, unter denen auch ein Rücktritt eines Bischofs oder mehrerer Bischöfe nicht ausgeschlossen ist.
Bei ihrer Vollversammlung wollen sich die Bischöfe auch mit der Debatte um den assistierten Suizid befassen. Da gäbe es eine klare Haltung der Kirche. An erster Stelle stehe der Schutz des Lebens, so Georg Betzing. Es gehe darum, Sterbende palliativ und seelsorgerisch zu begleiten.
Wolfram Nagel berichtete. Im Oktober 2017 wurde die maltesische Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia ermordet. Bei der Suche nach den Schuldigen führten die Spuren auch in hohe politische Kreise in Malta. Diesen Kreis hatte die Journalistin immer wieder mit Korruptionsvorwürfen und Recherchen belegt. Heute wurde in Valletta ein Angeklagter in diesem Verfahren zu 15 Jahren Haft verurteilt. Jörg Seißelberg weiß mehr.
Der Verurteilte Vince Muscat hat sich in allen Punkten der Anklage schuldig bekannt. Unter anderem dazu, die Autobombe gelegt zu haben, die Daphne Caruana Galizia im Oktober 2015 in den Tod gerissen hat. Muscat ist zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Vor seinem Schuldeingeständnis hatte sich der Angeklagte zu einer Zusammenarbeit mit der Justiz bereit erklärt. Fast zeitgleich nahm die Polizei drei Personen fest, die laut Times of Malta als führende Köpfe der kriminellen Unterwelt im Inselstaat gelten. Ihnen wird nach Angaben maltesischer Medien vorgeworfen, den Sprengstoff für den Mordanschlag auf die Journalistin geliefert zu haben. Als Hintermann des Anschlags ist bereits vor über einem Jahr der Malteser Multimilliardär und Geschäftsmann Jorgen Pfennig festgenommen worden. Er bestreitet nach wie vor jegliche Schuld. Ebenso wie die beiden Mitangeklagten des jetzt Verurteilten, die an der Ausführung des Anschlags beteiligt gewesen sein sollen. Das Verfahren gegen diese beiden Angeklagten läuft weiter. Die Journalistin Caruana Galizia hatte vor ihrem Tod zu Vetternwirtschaft und Korruption auf Malta recherchiert. Ihre Ermordung hatte international für Empörung gesorgt. Im Zuge der Affäre musste im Dezember 2019 Josef Muscat als Premierminister zurücktreten. Vertraute des Labour-Politikers sollen enge Beziehungen zum mutmaßlichen Hintermann des Mordanschlags gehabt haben. Mit dem jetzt Verurteilten ist Josef Muscat trotz Namensgleichheit nicht verwandt.
Urteil im Mordfall der Journalistin Kawana Galizia. Jörg Seiselberg berichtete zum Abschluss dieser Ausgabe der Informationen am Abend. Mit Silvia Engels am Mikrofon Ihnen noch einen angenehmen Abend.